الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind in einer weiteren Folge unseres Online-Unterrichts Sufismus verstehen. Und wir sind noch immer in dem Kapitel über die Beziehung zwischen dem Gottessucher und dem, der diesen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ernsthaft gehen will, und dem Lehrer, dem Scheich, der dafür ausgebildet ist, den Schüler auf diesen Weg zu führen. Und wir sind angekommen an dem Seite 80, an der Stelle, wo Imam al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih sagt: Wisse, dass es für jemanden, der einen Scheich sucht, nicht angemessen ist, jeden, der als Scheich gilt, diese Autorität über sich zu geben, bis er weiß, dass dieser Scheich tatsächlich kompetent ist und bis sein Herz wirklich diesen Scheich wünscht. Das heißt, wir sprechen hier jetzt über zwei Dinge. Wir sprechen einerseits über einen Schüler, der auf der Suche ist nach jemandem, der diesen Weg führen kann, auf der Suche nach einem Scheich ist. Und diese Suche kann unterschiedlichen Ursprungs sein. Im Idealfall ist es die Suche, wirklich Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, wirklich ernsthaft diesen Weg gehen zu wollen und jemanden zu suchen, der einem die Station dieses Weges führt. Es kann aber auch genauso sein, dass es einfach ein Bedürfnis ist, das entsteht, weil man davon darüber hört, weil man weiß, dass man Freunde hat, die einen derartigen Weg gehen, weil es gerade in ist, in einer Tariqa zu sein, weil man sich irgendwie erhofft, dass bestimmte emotionale Defizite im eigenen Leben durch eine idealisierte Person, die man Scheich nennt, irgendwie beglichen werden könnten. Und es ist wichtig für denjenigen, der sich einen Scheich wünscht, wirklich zu überlegen, welche Motivation er hat, und seine Absicht klar zu machen und zu wissen, was er eigentlich sucht und warum er das sucht. Genau, also wisst ihr, dass es für jemanden, der einen Scheich sucht, das war das Erste, was wir besprochen haben, nicht angemessen ist, jeden, der Scheich gilt, diese Autorität über sich zu geben. Das heißt, die Sache ist gefährlich und die Sache ist ernst, und es, wie man halt schon vorher öfters darauf hingewiesen hat, ist es so, dass eine derartige Entscheidung, sich mit einem Scheich zu verbinden, eine sehr, sehr ernste, eine sehr weitreichende Entscheidung ist, die auch viele Gefahren in sich birgt. Und zwar in erster Linie an der Frage: Derjenige, der Scheich gilt, ist er wirklich Scheich? Erfüllt er wirklich die Bedingungen, die dafür notwendig sind? Und wir wissen, dass falsche spirituelle Autorität etwas sehr, sehr Gefährliches ist, etwas sehr Destruktives sein kann, aber auch etwas ist, was sehr häufig ist. Und aus dem Grund ist wirklich zu fragen, die Person, die behauptet oder die gilt als Scheich, ist die wirklich wert, dass man ihr folgt? Und eben man sollte eben nicht die Autorität geben, bis man weiß, dass dieser Scheich tatsächlich kompetent ist. Das heißt, dass er die Bedingungen erfüllt, über die Imam al-Haddad vorher gesprochen hat. Und diese Bedingungen sind im Wesentlichen einerseits das Wissen. Das heißt, der Scheich muss zumindest wissen, also muss so viel Wissen haben, was Fard ein ist, das heißt, was für ein normales religiöses Leben notwendig ist. Dieses Wissen ist von ihm absolut verlangt. Und er muss wissen, was für den spirituellen Weg notwendig ist. Diese beiden Dinge sind nur diese beiden Dinge. Also ein Scheich braucht kein Mujtahid sein, er braucht kein Mufti sein, er braucht kein Spezialist von Tajweed sein, er braucht kein Spezialist von Tafsir sein, aber er muss einen Grundbestand an Wissen haben, mit dem er sozusagen die Notwendigkeiten der Religion kennt, und er muss die Eigenheiten und die Besonderheiten und die Stationen dieses Weges kennen. Genau. Und das ist eben das Erste, dass der Scheich tatsächlich kompetent ist. Wie weiß man das? Man weiß es, oder man, wonach kann man fragen, um das zu wissen? Im Wesentlichen, dass man sicher ist, dass dieser Scheich von Menschen erzogen worden ist und die Erlaubnis bekommen hat, selbst der Scheich zu wirken, die selbst bekannt sind für ihr Wissen und für diesen Weg, Nummer eins. Das heißt, er muss qualifiziert worden sein von jemandem, er kann nicht einfach selbst behaupten, dass er Scheich ist. Also genau, also er muss diese Arten von Qualifikationen haben und wir müssen Leute fragen, die sich in diesem Bereich auskennen, ob diese und jene Person vertrauenswürdig ist. Und in diesem Bereich, in vielen anderen Bereichen, ist etwas zu fürchten, nämlich Vereinzelung. Wenn jemand auftritt, der völlig allein ist, der völlig unbekannt ist, der keine Beziehung zu anderen Schujucha, zu anderen Gelehrten hat und einfach sich selbst zum Beispiel zum Scheich erhebt oder von einigen seiner Schüler zum Scheich erhoben wird, ohne dass ich andere Gelehrte kenne, die seine Autorität bestätigen, ist das was sehr Gefährliches. Genau, es ist so ähnlich, ich sage immer, es ist so ähnlich wie in der Medizin, wenn jemand eine gefährliche Operation oder eine gefährliche Behandlung machen muss, dann gilt zunächst einmal die erste Bedingung, dass dieser Arzt ausgebildet sein muss in dem Bereich, in dem er arbeitet. Das heißt, wir müssen wissen, dass er tatsächlich Doktor ist, dass er tatsächlich Herzchirurg ist und so weiter. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass wir bei einem, wenn wir irgendeinen medizinischen Notfall haben oder irgendeine Sache haben, die irgendeine Behandlung über uns ergehen lassen müssen, die relativ problematisch ist, Entschuldigung, ich muss noch mein Handy ganz kurz, da, danke, dann würden wir Kollegen dieses Arztes fragen, wir würden andere Ärzte fragen, wir würden andere Fachleute fragen, ob dieser Arzt gut ist. Und so ähnlich ist es bei Schujuch. Das ist die Frage der Kompetenz. Das heißt, wir müssen klären, ob der Scheich kompetent ist. Das Erste. Und das Zweite war, und bis sein Herz wirklich diesen Scheich wünscht. Und das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wir haben jetzt das erste Kriterium, war das sozusagen das objektive Kriterium, die Qualifikationen des Scheichs. Das zweite war aber ein sehr subjektives Kriterium, nämlich die innere Neigung des Murids zu diesem Scheich. Und wenn die nicht da ist, dann ist ein Weg in diesen Scheich sehr, sehr schwer. Und das ist wichtig. Zum Beispiel höre ich in letzter Zeit immer öfters, dass zum Beispiel manche Scheichs Menschen dazu überreden, zu ihrer Tariqa zu kommen. Und ihnen nahelegen, willst du denn nicht zu mir in die Tariqa kommen? Und das ist etwas, also wir sollen Gutes denken und wir sollen denken, dass vielleicht der Scheich irgendwie Nutzen für den Schüler zieht oder wie auch immer. Dennoch ist es etwas, was problematisch sein kann. Normalerweise ist es so, dass der Schüler dieses Bedürfnis entwickeln muss. Ein Gleichnis, das wir haben dazu, ist das Thema Heiraten. Im Thema Heiraten müssen auch diese zwei Dinge zusammenkommen. Es muss einerseits, wenn ich heiraten will, dann soll ich über die Person, die ich heiraten will, nachfragen. Das heißt, ich soll sehen, welchen Ruf hat die Person, was wissen wir über die Person, die objektiven Bedingungen für diese Ehe erforschen. Aber gleichzeitig gibt es auch etwas, nämlich der Prophet hat gesagt, schau sie an, bevor du sie, also die beiden Partner sollen einander sehen, bevor sie sich zum Heiraten entschließen. Warum? Weil die Frage ist, ob die Chemie stimmt. Und kein Mensch der Welt kann dir beantworten, ob mit Person A oder mit Person B eine Chemie entstehen wird, die das Heiraten möglich machen wird. Ob du eine innere Anziehung zu dieser Person findest. Und beim Thema Heiraten ist beides wichtig. Die innere Anziehung, die Emotion, das Gefühl, dieser Mensch, zu diesem Menschen fühle ich mich hingezogen und gleichzeitig auch die Frage, sind die objektiven Umstände passend? Und beides soll zusammenkommen. Weder sollen wir rein nur aus dem Bauch heraus entscheiden und aus dem Gefühl heraus heiraten, noch sollen wir die Gefühle völlig vergessen und sagen, okay, der Mensch ist gut, egal, ich habe keine Zuneigung, aber dennoch weiß ich, dass der 500 am Tag betet, sondern beides muss zusammenkommen. Und beim Scheich ist es so ähnlich. Es muss das innere Bedürfnis da sein. Dieser Scheich ist für mich, scheint mir mein Scheich zu sein. Zu diesem Scheich fühle ich mich hingezogen. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Frage der Qualifikation. Ebenso gebührt es sich nicht für einen Scheich, jeden, der von ihm die Tariqa verlangt, auch tatsächlich als Schüler anzunehmen, bis er dessen Ernsthaftigkeit erprobt hat und er sieht, dass der Gottessucher... dass der Gottessucher tatsächlich jemanden sucht, der ihn zu Allah führt. Könntet ihr ganz kurz mir schreiben, ob es derzeit funktioniert oder nicht? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass der Livestream abgebrochen ist, aber ich glaube, die ist ein bisschen älter, die ist vor einigen Sekunden geschickt worden. Okay, danke. Alles gut, okay. Er schreibt jetzt, dass es auch für einen Scheich nicht selbstverständlich ist, jeden Schüler anzunehmen. Das heißt, es kann sein, dass ein Schüler zu seinem Scheich kommt, und sagt, ja, Assalamu alaikum, ich möchte gerne von dir diese Tariqa nehmen, ich möchte gerne dein Schüler werden, ich möchte mich gerne dir anschließen. Und der Scheich sagt, nein, das ist etwas, was möglich ist. Die Schuyuch sind unterschiedlich in dieser Sache. Also es gibt Schuyuch, die sozusagen sehr großzügig sind mit der Regel. Es gibt manche, die sehr streng sind damit. Das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall ist es so, dass der Scheich nicht automatisch jeden annimmt, der zu ihm kommt. Warum? Weil es muss eine gewisse Ernsthaftigkeit sein. Oder es kann auch sein, dass ein Scheich sieht im Charakter dieses Schülers, dass diese Tariqa, die er geht, nicht passend für diesen Schüler ist. Dass er einfach sagt, du hast bei mir nichts, du wirst bei mir nichts finden, was gut für dich ist. Und das ist etwas, was aus der Menschenkenntnis der Schuyuch herauskommt und was einfach ein Teil dieses Erziehungsprozesses ist. Und jetzt war die Frage vorher, wie ist das mit einem Schwur und so. Es ist so, dass die spirituelle Erziehung im Islam in dieser Ausprägung, die man Tasawuf nennt, geschieht in geistigen Systemen, in geistigen Schulen, die seit langer Zeit existieren, die erprobt sind und in denen sich sozusagen Arten von Lehrtraditionen, von bestimmten spirituellen Schwerpunkten und so weiter entwickelt haben. Und diese nennt man Tariqa. Und man könnte die Tariqas vergleichen mit Rechtsschulen im Fiqh. Also wenn wir sagen im Fiqh, wir gehorchen Allah subhanahu wa ta'ala und folgen dem, was in der Offenbarung an Pflichten auf die Menschen herabgesandt worden ist. Und die Gelehrten haben sozusagen je nach den Grundprinzipien, von denen sie sozusagen rechtlichen Bestimmungen abgeleitet haben, haben sie Fundamente gelegt und auf die aufgebaut worden ist und die man Madhahib, Rechtsschulen nennt. Und in spirituellen Wegen hat sich etwas Ähnliches herausgebildet, nämlich dass durch große Gelehrte innerhalb dieser Tradition Fundamente gelegt worden sind, auf denen sich im Laufe der Zeit Wissen ausgebildet hat, Erfahrung ausgebildet hat, Wissen kulminiert worden ist, und diese Systeme nennt man Tariqa. Und es gibt sozusagen in den meisten Tariqa, soweit ich das weiß, gibt es eine Art von formeller Aufnahme von Schülern und Schülerinnen in diese Lehrtradition. Und die nennt man eben Bay'a oder Treueeid, indem der Schüler sozusagen die Hand des Scheichs nimmt, oder auch im abstrakten Sinn die Hand des Scheichs nimmt, nicht immer körperlich, weil man zum Schülerinnen geht, und sozusagen eine Art von, also erklärt und eine Art von Bund mit diesem Scheich eingeht, dass er diesen spirituellen Weg gehen wird. Und das nennt man Bay'a und ist etwas, was üblich ist, was bis heute gemacht wird und was sozusagen der Beginn dieser formellen Beziehung zwischen Schüler und Scheich ist. Dies alles gilt für den Scheich, der auch wirklich die Aufgabe der Erziehung hat. Das heißt, nicht jeder Scheich, das haben wir schon öfters gesagt, hat die Aufgabe der Erziehung. Es gibt Schujuch, die haben die Aufgabe, einfach nur Wissen weiterzugeben. Es ist nicht nur, das ist eine große Aufgabe und die edelste Aufgabe, aber es gibt Schujuch, deren Aufgabe es ist, Wissen weiterzugeben, aber nicht Menschen zu erziehen. Es gibt Schujuch, die Aufgabe haben, zu predigen. Es gibt Menschen, die Aufgabe haben, einfach Muslime und Gläubige zu sammeln in bestimmten Konstellationen. Aber hier sprechen wir eben was ganz Bestimmtes, nämlich der Aufgabe der spirituellen Erziehung. Und hier wird gesagt, dass der Gottessucher so sein soll, als sei er in den Händen des Totenwäschers oder wie ein kleines Kind in den Händen seiner Mutter. Das heißt, wenn ein Schüler davon überzeugt ist, dass sein Scheich wirklich qualifiziert ist und wirklich kompetent ist und diesen Weg kennt und der Schüler sich sozusagen in diese Erziehung begibt, dann soll er sich dieser Erziehung überlassen und innerhalb dessen, was diesen spirituellen Weg ausmacht, auf seinen eigenen Willen verzichten. Das heißt, wenn sein Scheich ihm zum Beispiel sagt, mach so und so viel von dem und dem Zikr, ja, dann ist die Aufgabe dieses Schülers, diesen Zikr zu machen und nicht darüber zu überlegen, dass er vielleicht mehr oder weniger machen sollte. Und diese innere, dieses innere Vertrauen zu diesem Scheich ist etwas, worauf der ganze Weg basiert. Und wenn es nicht gegeben ist, dann bringt dieser Weg nicht viel. Aber wie gesagt, all das nach rationaler Überlegung, nach Prüfung, nachdem man weiß, dass dieser Scheich wirklich, wirklich diese Erziehung sinnvoll durchführen kann. Das Gesagte gilt aber nicht für den Scheich, von dem man sich einfach nur Segen erwünscht. Er spricht hier über eine andere Beziehung zu Schujuch, die auch wichtig ist und die auch möglich ist, nämlich, dass man Schujuch besucht und Kontakt zu Schujuch hält im Sinne von Tabarruk, nämlich sich einfach Segen zu erhoffen. Wir machen eine Reise, wir fahren nach, keine Ahnung, nach Fes zum Beispiel und nach Istanbul und wissen, dass die Städte noch immer voll sind mit aufrichtigen Menschen und mit Gelehrten und mit Schujuch und auch mit Leuten, die spirituell Menschen erziehen. Und man geht dorthin, aber nicht mit dem Bedürfnis, sich von diesem Scheich erziehen zu lassen, sondern mit dem Bedürfnis, einfach einen Blick von diesen aufrichtigen Menschen zu bekommen, ein Dua von ihnen zu bekommen und so weiter. Und jedenfalls, wenn man das macht, dann gelten sozusagen völlig andere Regeln. Allgemein ist es so, dass ein Gottessucher versuchen soll, möglichst oft nach Segen des Scheichs zu suchen, ohne anderen seine Erziehung anzuvertrauen. Je mehr er dies macht, umso besser ist es für ihn. Das heißt, er sagt, im Prinzip ist es gut für einen Murid, möglichst viel Kontakt zu aufrichtigen Menschen zu haben, möglichst viel Kontakt zu reinen Seelen zu haben, möglichst viel Kontakt zu Ulama zu haben, möglichst viel zu profitieren von den Menschen seiner Zeit. Also wir ganz allgemein, das Wissen im Islam war niemals so, dass man sagt, ich bin in der Jamaat XY und sonst höre ich auf niemanden, sonst profitiere ich von niemanden. Das ist ein großer Fehler, den wir heute machen, dass wir sagen, ich bin in meiner Jamaa und sonst will ich mit niemandem Kontakt haben. Nein, wir sollen diese Umma, dieser Islam ist groß und diese Umma ist breit und die Gelehrten sind alhamdulillah noch immer einige, auch wenn sie im Vergleich vielleicht zu dem, was sein sollte, nicht mehr viele sind, aber es gibt noch immer viele gelehrte Menschen und wir sollen von diesen Menschen Kontakt haben. Aber wir sollen wissen, in welche Beziehung wir zu einem Menschen treten und was wir von diesen Menschen wollen. Und wir sollen, auch wenn ein Mensch einen Scheich hat, dann soll er, soweit sein eigener Scheich ihm das erlaubt, die Leute seiner Zeit besuchen, von ihnen Segen erbitten, von ihnen Dua erbitten, von ihnen Wissen nehmen und so weiter, ohne aber dabei das zu betreiben, was wir Sheikh-Hopping nennen, nämlich von einem Sheikh zum anderen zu gehen, einmal hier zu beginnen, der Sheikh beeindruckt mich, sich zu verlieben, diesen einen Sheikh in den Himmel zu loben, bis ich dann nach 2 Monaten enttäuscht bin von ihm, weil er mir nicht genug Beachtung geschenkt hat. Dann gehe ich zum nächsten Sheikh, in die nächste Tariqa, dann sage ich, dieser Sheikh ist der Raus dieser Zeit und ist die Säule dieser Zeit und der beste Sheikh dieser Zeit und so weiter und so weiter. Das ist ein Fehler, den viele Menschen machen, dass sie darüber urteilen, wer der beste Scheich und der größte Scheich und der vorzüglichste Scheich dieser Zeit ist. Und das ist nebenbei gesagt einer der größten Fehler, die wir machen können. Sheikh Salman Nas hat gesagt, wenn du einen Scheich hast, dann sollst du überzeugt davon sein, dass dein Scheich der beste Scheich für dich ist. Dass der nützlichste Scheich für dich selbst ist. Aber zu behaupten, mein Scheich ist der größte und ist die Säule dieser Zeit und ist der Qutb dieser Zeit und so weiter, ist etwas, was wir nicht machen dürfen, weil es ein Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist, wer der größte Scheich dieser Zeit ist. Und es ist ein Wissen, das er uns nicht gegeben hat und deshalb sollen wir über solche Dinge schweigen. Aber auf jeden Fall sieht man das oft, dieses Phänomen, dass Menschen sozusagen von einem Scheich zum anderen surfen und bei jedem Scheich, den sie treffen, sobald sie ihre Tariqa genommen haben, dann behaupten sie, dieser Scheich wäre der Größte und dieser Scheich wäre der Beste und es gibt keinen anderen. Dann, wie gesagt, dann wird man dann meistens, weil es eben meistens dann nur so eine Nefs-Angelegenheit ist, wird man vielleicht enttäuscht, dann kommt der nächste dran und so geht man von einem zum anderen. Und das Problem ist, ohne am Ende von irgendjemandem wirklich Nutzen zu haben. Warum? Weil dieser Weg hat mit Selbstdisziplin zu tun. Dieser Weg hat mit Selbsterziehung zu tun. Und sich selbst zu überwinden ist etwas, was schwer ist. Sich selbst zu erziehen ist etwas, was schwer ist. Sein eigenes Ego zu überwinden ist etwas, was extrem schwer ist. Und deshalb, wenn man sozusagen nur von einem Scheich zum anderen geht, ohne irgendjemanden gebunden zu sein, ist es meistens so, dass man von jedem so viel nimmt, was fürs eigene Ego gut ist und was das eigene Ego aufbaut. Aber der wirkliche Prozess, der beginnen soll, nämlich Erziehung ist etwas, was dadurch nicht stattfindet. Darf man an den Praktiken von Tariqas teilnehmen, ohne selbst Murid dieser Tariqa zu sein? Ist hier die Frage. Die Frage hat zwei Teile. Einerseits, eine Tariqa hat bestimmte Praktiken. Zum Beispiel, die Tariqa trifft sich, um einen bestimmten Zikr gemeinsam zu machen. Okay? Und die Frage ist, dürfen sozusagen Menschen, die nicht dazugehören, daran teilnehmen? Die Schuyuch, die wir kennen, auch wenn sie einer bestimmten Tariqa zugehörig sind oder in dieser Tariqa lehren, haben bestimmte Arten von Zikr, von Azkar und von Gottesgedenken gegeben, die allgemein für Menschen gut sind und auch empfehlenswert sind, auch wenn sie nicht zu dieser spezifischen Tariqa gehören, wie zum Beispiel morgens und abends 100 Mal La ilaha illallah zu sagen, 100 Mal Istighfar zu machen, Astaghfirullahaladhim, zum Beispiel 100 Salawat zu machen. 100 Mal La hawla wa la quwwata illa billahi al-Ali al-Azim zu sagen. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. So, wieder zurückzukommen zu dem völlig normalen Zustand eines Muslims, nämlich gut über andere zu sprechen, gut über andere zu denken und jeder Murid. Und jeder Mensch, der Tariqa folgt und so weiter, ist den gleichen Regeln unterworfen, denen jeder andere Mensch unterworfen ist. Dass es verboten ist, Riba zu machen, dass man über Menschen gut denken soll, dass man über Gläubige gut denken soll, dass man die Geschöpfe nicht unterschätzen soll und so weiter und so weiter. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Al-Fatiha.